Hallo?
Tag auch. Wir sind's von der Familienaktivierung.
Erfahrungen aus und für die Praxis.
Bewegend, informativ,
aufschlussreich,
fachlich und dennoch unterhaltsam, motivierend und auch ein wenig herausfordernd.
Familienaktivierung bedeutet innovatives Arbeiten. Wir möchten euch an unserer Begeisterung dafür teilhaben lassen.
Seid willkommen und eingeladen zu unserem Podcast Familienaktivierung. Ich bin Rüdiger Pieper, euer Gastgeber.
In dieser Folge wollen wir betrachten, was mit dem Begriff des innovativen Arbeitens gemeint ist. Ich habe mich dazu mit Gabi Tinken, einer Kollegin, die im Bereich der Familienaktivierung in Wohnform tätig ist, ausgetauscht.
Das macht ja neugierig. Familienaktivierung heißt innovatives Arbeiten im Vorspann. Was heißt denn das genau? Was heißt denn hier präziser Kontrakt mit der Familie und dem Jugendamt?
Dass es eine klare Auftragslage gibt vom Jugendamt und Zielformulierung und Zielstellung der Familie, die miteinander abgeglichen werden. Wir arbeiten nicht mit heimlichen Aufträgen oder mit vermeintlichen Fantasien, was alles passieren sollte.
Und wann wird das gemacht? Im Vorfeld?
Das wird in einem Auftragsgespräch miteinander festgehalten, auch damit es auch überprüfbar ist.
Und dieses Auftragsgespräch, wo findet das statt?
Das findet in der Regel ja nach dem Erstgespräch statt oder ist als Ergebnis eines Erstgesprächs wird das dann festgehalten.
Und dieses Erstgespräch, wo findet das statt?
Das findet entweder in der Familie statt oder im Jugendamt.
Und wer bestimmt das?
Das ist ganz unterschiedlich. Da muss man differenzieren. In den ambulanten FAM-Geschichten, also in dem Kriseninterventionseinsatz, ist es in der Regel im Jugendamt. Bei FAM in Wohnform ist es so, dass wir uns erstmal selber in Bewegung und besuchen die Familie.
Okay, dass
sie ein bisschen Sicherheit haben und auch sich erstmal mit diesem Angebot auseinandersetzen. Beim Kriseneinsatz ist es aber einfach so, da haben die Familien relativ wenig Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Also da steht ja in aller Regel die Fragestellung im Raum, kann ein Kind jetzt da verbleiben? Und dann ist manchmal Handlungsdruck. Und in Sachen Jugendamt, wir bestellen die Familie hier zu uns ins Amt.
Ja, genau. Und die Familie, wie empfindet sie das, wenn sie Besuch kriegt zu Hause, in ihrer häuslichen Umgebung sozusagen?
Das ist häufig für die erstmal ungewohnt.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Das ist erstmal ungewohnt und wir erzählen dann immer, wir sind sowas wie ein Staubsaugervertreter, wir möchten im Vorfeld nichts wissen, sondern wir möchten die von unserem Angebot überzeugen und die dafür gewinnen, dass sie sich mit ihren Fragestellungen, weswegen sie mit dem Jugendamt in Verbindung sind, dass wir da vielleicht eine gute Idee zu haben, wie man das beantworten kann. Und deswegen stellen wir das erstmal ganz unverbindlich vor.
Mhm.
Also ohne Vorkenntnisse, ohne Bedenken, vorbehaltlos. Wir verständigen uns darauf, dass die Familie ein Anliegen hat, sonst würde das Jugendamt uns nicht in Kenntnis setzen und beginnen dann. Da geht es aber noch nicht um Kontraktgestaltung, sondern da geht es erstmal um Informationen. Ja, wenn eine Hilfe dann vereinbart wird, dass die stattfinden soll, dann ist es wichtig zu wissen, an was soll gearbeitet werden. Wir arbeiten nur an dem, was wir vorher miteinander besprochen haben.
Das ist die Präzision sozusagen.
Das ist die Präzision. Und die muss auch so definiert sein, dass sie auch überprüfbar ist. Also dass Kriterien auch benannt werden, an denen man das festmachen kann.
Ja, und wie werden sie überprüft?
Indem man zum Beispiel das ausarbeitet und benennt, was für den einzelnen Beteiligten, also Familie oder Jugendamt, ausschlaggebende Punkte dafür sind, dass Dinge umgesetzt sind. Also beispielsweise kann das sein, dass die Versorgung ist nicht gesichert und wir geben eine Rückmeldung darüber, okay, jedes Mal, wenn wir in der Familie waren, war die Flaschenhygiene in Ordnung, die Kinder sind gefüttert und gepflegt worden, dann kann man das belegen.
Das heißt, die Ziele verändern sich auch.
Genau.
Das prozesshaft, ja. Das Ganze ausgerichtet.
Genau. Und wenn es einen Kontrollauftrag gibt, dann geht es auch darum, das konkret zu benennen und zu sagen, wir möchten aber auch uns Kinder angucken. Damit wir das auch transportieren können und sagen, wir sind neutral und wir gucken uns ein Kind an. Und das ist eine präzise Kontraktgestaltung.
Für alle Seiten.
Für alle Seiten.
Mhm.
Und dann geht es weg von Vermutungen, von Fantasien, von Eventualitäten, sondern das kann man benennen. Wir haben uns 5-mal am Tag dieses Kind angeguckt. Und da war es immer unversehrt.
Ja? Im besten Fall, genau. Ja. Ja.
Oder es war immer genügend Nahrung vorhanden. Oder eine Kontraktgestaltung kann auch sein im Gesundheitsbereich. Das finden regelmäßige Überprüfungen beim Kinderarzt statt.
Ich frage mich gerade, was ist das Innovative dabei? Arbeiten nicht alle Menschen im sozialen Bereich ähnlich? Was ist der Unterschied?
Der Unterschied ist, dass das tatsächlich sehr präzise gefasst wird und unterschieden wird zwischen, was ist ein Anliegen des Auftraggebers und was ist eine Zielstellung der Familie. Und da ist ja immer so der entscheidende Punkt, so dieses berühmte Beispiel auch, wenn ich abnehmen will, nützt es nichts, dem anderen zu sagen, dass er ins Fitnessstudio gehen soll. Und das Jugendamt als staatliches Kontrollinstrument für das Kindeswohl hat natürlich ein Anliegen, hat vielleicht auch eine Idee davon, wie Kinder aufwachsen wollen. Und Familien haben aber manchmal eine andere Idee davon. Ja, und das miteinander abzugleichen und nicht zu sagen, das muss aber so sein. Es gibt kein Modell dafür, wie eine Familie zu funktionieren hat. Bei keinem Mitarbeitenden des Jugendamtes, jedes Familiensystem ist einzigartig, besonders. Und das herauszuarbeiten und zu würdigen, damit fängt es schon an. Genau. Aktivierend zu sein, sehr präzise auch die Bedarfe der Familie auch einzubringen und denen zuzuhören und zu sagen, was ist eigentlich das, was ihr gerne möchtet.
Und das Jugendamt kann dann auch so mitgehen?
Ja, wenn wir uns...
Gerade wenn das abweicht vielleicht von den Aufträgen
des Jugendamtes. Ja, wenn wir uns darüber als Vermittler präsentieren können. In den unterschiedlichen Sichtweisen ist nicht hilfreich zu sagen, das ist jetzt blau und die Familie sagt, das ist aber rot. Ja, dann kann man darauf sich beziehen und sagen, das ist aber blau oder das ist rot. Oder wir können sagen, ja, aber wenn wir das zusammentun, was ist denn ein gemeinsames Interesse? Dann könnten wir vielleicht kommen, ist vielleicht lila. Und dann könnte sich jeder drinnen wiederfinden und sagen, ja, ist ein Teil blau drinne und ist ein Teil rot drinne. Man kann das dann bezogen auf eine Krisensituation auch so umformulieren, dass man dann sagt, das Jugendamt möchte aus seinem Kontrollauftrag herauskommen. Was braucht es denn dafür, um zu Sicherheiten zu kommen? Und die Familie hat vielleicht das Anliegen, ich möchte das Jugendamt nicht mehr bei mir als Kontrollinstrument haben. Ja, und dann kann man darüber auch ins Gespräch kommen, was sind denn Kriterien, damit es dieser Kontrolle nicht mehr bedarf? Und wenn wir das von beiden Seiten abfragen und uns zur Verfügung stellen als diejenigen, die das dann übersetzen, dann haben wir das auch aufgelöst. Auch das ist so, ist was Innovatives.
Okay, das ist ja spannend. Es gibt ja noch weitere innovative Aspekte, zum Beispiel Clearing und Diagnostik. Wie wird das im FAM gemacht?
Clearing und Diagnostik heißt, sich ein Bild über die Familiensituation zu machen. Sich darüber in Kenntnis zu setzen, wer gehört zu diesem Familiensystem dazu. Zum Beispiel im Rahmen einer Genogrammarbeit. Zu gucken, welche Personen sind wichtig, was sind die Protagonisten, die Einfluss nehmen. Wo gibt es über biografische Einflüsse schon Wirkung auf dem Familiensystem? Das ist ein Teil. In Diagnostik heißt aber auch, sich in Soziogrammarbeit ein Bild über Beziehungsstrukturen in Familien zu machen. Diagnostik heißt auch zu gucken, was sind denn die Fertigkeiten, die Ressourcen, die Fähigkeiten im Familiensystem, auf die wir bauen können, um Dinge anders zu entwickeln. Es geht darum, herauszufinden, was bewahrenswert ist. Ja, was das ist, was Familien auf gar keinen Fall aufgeben wollen.
Da sind wir im Ressourcenbereich. Das heißt, das ist die Innovation letztendlich. Auch nicht auf die Schwächen zu gucken, sondern auf das, was, wo man dann auch andocken kann.
Ja, und das, was Familien schon können, brauchen wir denen nicht beibringen.
Genau.
Ja? Mhm. Aber das auch zu würdigen und zu sagen, wie sind sie denn da hingekommen, dass sie damit erfolgreich sind.
Mhm.
Das ist vielleicht erstmal ein bisschen ungewöhnlich, weil das bei uns ja im aktivierenden Arbeiten sehr konsequent gemacht wird. Und das ist nicht nur eine Worthülse, zu sagen, wir arbeiten ressourcenorientiert oder mit Wertschätzung, sondern zu gucken, für eine Zielstellung, die es zu bearbeiten gilt, welche Fähigkeiten sind denn da nutzbar und zielführend. Es nützt mir nichts zu sagen, der kann Roller fahren oder Kartoffelpuffer backen, das mag ja schön sein, aber deswegen ist die Beziehungsgestaltung zum Kind vielleicht nicht so angemessen. Da bedarf es vielleicht anderer Fähigkeiten.
Genau, das wird dann auch so differenziert.
Das wird dann differenziert. Mhm. Und mit diesen diagnostischen Instrumenten, das genauso auch zu gucken, wie ist denn die ökologische Lage? Sind alle Anträge gestellt? Fließen alle Gelder? Oder ist der Strom schon abgestellt und der Kühlschrank deswegen leer? Das auch zusammenzufassen und zu sagen, okay, das sind die Basics, das ist das Fundament.
Mhm.
Und jetzt können wir anfangen, diese Zielstellung anhand dessen, was wir da an Erkenntnissen gewonnen haben, auch methodengestützt umzusetzen.
Mhm. Genau, und da ist ja auch dieser Punkt ausführliche Zielentwicklung mit der Familie und den einzelnen Familienmitgliedern, hast du ja eben schon benannt. Aber das ist ja auch was Innovatives, dass tatsächlich die Ziele der Familie auch sozusagen die Basis der Arbeit
darstellen. Ja, über das Erreichen von Zielen wird transportiert, dass Eltern oder Kinder auch sich wieder als wirksam erleben. Und wenn ich
vielfach... Das heißt, Kinder werden auch mit einbezogen in die Zielfragestellung?
Haben die keine Ziele?
Ja, natürlich. Aber das ist vielleicht auch innovativ.
Ja, ja. Die haben vielleicht auch eine Idee davon, wie sie gerne leben möchten, wie sie gerne gesehen werden möchten. Mhm. Dass sie sich vielleicht weniger mit ihren Geschwistern streiten, weil das auch einfach nur nervt und anstrengend ist und auch wütend und mutlos macht.
Mhm. Und ne? Diese Zielarbeit, wie läuft das? Wie wird das praktisch umgesetzt, gerade auch mit Kindern?
Naja, also Zielarbeit erstmal noch einen Schritt zurück. Das geht ja darum, letztlich auch über kleine Teile, also wenn ich nur auf das guck, was nicht funktioniert, dann kriege ich so eine Problemtrance. Und
was meinst du damit?
Naja, alles ist schlecht und alles gelingt nicht mehr. Und dann finden Generalisierungen statt, wie immer, er schon wieder, sie schon wieder. Und allein so Kleinigkeit, wenn es nur ist, ich möchte irgendwann mal den Tagesablauf gestalten, runterzubrechen, das fängt damit an, das, was ich schaffen und leisten kann. Und das kann sein, dass ich mir erstmal nur die Zähne putze. Mhm. Dann kann ich aber selber beobachten, das ist mir gelungen. Jeden Abend habe ich das jetzt geschafft. Boah. Und dann kann ich vielleicht nach einer Woche im Spiegel gucken und sagen, die Zähne sind aber schon ein bisschen weniger gelb. Über dieses Gefühl, das verbreitet Energie.
Genau, vorher, wenn es verstärkt wird durch die Fachkräfte, ja. Rückmeldungen und so weiter. Ne? Mhm.
Und auch als Fachkraft nicht davon auszugehen, dass alles leicht ist und dass man alles kann. Ja? Und auch sich von Eltern erklären zu lassen, sagen Sie mal, wie putzen Sie denn eigentlich die Zähne? Und das ist ja ganz toll. Das habe ich ja selber auch noch gar nicht so erlebt. Da kann ich auch was von lernen. Ja? Und das ist auch ein Motivationsmotor. Mhm. Und Kindern auch einzubeziehen in die Zielfindung, heißt auch, Kinder wichtig zu nehmen und ernst zu nehmen. Und nicht nur zu sagen, ihr seid hier Beiwerk. Mhm. Ja? Kinder reagieren ja immer über Verhalten, nicht über Sprache. Und die bringen damit was zum Ausdruck. Wenn man das ernst nimmt, fühlen Kinder sich auch verstanden und erkannt.
Mhm. Genau. Und werden auch kreative Methoden irgendwie angewendet?
Ja, wir gucken ja nach dem, wie Familien die Informationen aufnehmen, wie sie die verarbeiten. Mhm. Und gucken entsprechend auch, dass wir da andockbar sind. Manch jemand, mit dem macht eine Zielformulierung über Sprache Sinn. Für manch jemanden macht es Sinn, das über visuelle Geschichten zu gestalten.
Visuell, was heißt?
Also zum Beispiel, indem man Bilder, Collagen macht. Mhm. Kinder brauchen vielleicht eine andere Sprache. Das ist entsprechend angepasst. Wichtig ist in diesem aktivierenden Arbeiten, dass man diese Ziele auch immer überprüft. Also so mit Zwischenschritten macht, damit man auch noch weiß, ob man auf dem Weg ist. Ein Marathonläufer beispielsweise, der würde 100 Kilometer laufen oder 200 Kilometer, wenn er nicht wissen würde, nach 42 Kilometer ist ein Strich, jetzt bin ich da. Dann kann er sich immer noch entscheiden, ob er noch weiterlaufen will.
Genau, und wie wird das gemacht in der praktischen Arbeit, die Überprüfung?
Auch das mit den Kindern, aber auch mit den Eltern natürlich auch formuliert wird, was für die selber Überprüfungskriterien sind. Und das kann ja ganz simpel sein, das kann ja im Rahmen so einer Skalierung passieren. Ich will mein Kind 5-mal am Tag loben. Mhm. Kann ich am Abend mir nochmal den Tag vergegenwärtigen, ist mir das denn gelungen? Mhm. War ich damit erfolgreich? Ja? Und über die aktivierende Arbeit der Fachkräfte wird genau danach geguckt, welche Methoden passen und unterstützen die Familien oder auch die Kinder dabei, dass sie das schaffen können.
Sehr individuell.
Ja. Und wenn ich mir beispielsweise überlege, ich möchte meinen Garten umgraben, weil ich irgendwann mal Erdbeeren pflücken will, dann ist das vielleicht angezeigt, denen einen Spaten mitzubringen. Vielleicht haben die noch nie einen Spaten gesehen. Muss ich testen, haben die schon mal einen Spaten gesehen? Ja? Und wenn die dann schon mal einen Spaten gesehen haben, dann wissen sie vielleicht aber noch nicht, wie man diesen Spaten benutzt.
Genau.
Dann zeige ich denen das. Ja? Und dann ist ein Ziel, Überprüfung vielleicht, okay, Erdbeeren ist vielleicht noch ein bisschen weit hin, aber kann ich nicht erstmal schon mal eine Reihe die Erde umgraben?
Mhm, genau.
Und das Unkraut entziehen.
Mhm. Das heißt auch viel über Modell, Modell lernen.
Ja, und Bildern, also viel mit Metaphern zu arbeiten, viel auch im narrativen Bereich, also mit Sprachbildern auch zu arbeiten.
Genau. Und da gibt es ja aber auch Menschen, die haben da einfach Einschränkungen, die dann mit dem bildhaften Abstrakten nicht so viel anfangen können. Wie wird das dann gemacht?
Menschen haben keine Einschränkungen. Ja, Menschen haben mehr ausgeprägte und weniger ausgeprägte Fähigkeiten. Und danach müssen wir gucken, was angemessen für die Ausprägung der Fähigkeiten ist.
Also auch so im Sinne leichte Sprache.
Leichte Sprache, und das ist ja vollkommen egal. Also das Ziel der aktivierenden Arbeit ist ja, ein Zusammenleben so zu gestalten, dass Entwicklungsbedingungen für alle möglichst optimal sind. In diesem Familiensystem, um das es geht. Und es kann vollkommen unterschiedlich sein. Und das kann hochintellektuell sein. Und trotzdem wissen die vielleicht nicht, wie man ein Kind anspricht, weil stand in 18 Semestern an der Uni nicht auf dem Lehrplan. Und genauso jemand, der nicht seinen Namen schreiben kann, der hat aber vielleicht so genauso ein Interesse und Liebe zu seinem Kind und möchte das vielleicht auch wissen, wie er das hinkriegt, dass sein Kind ihn versteht.
Also es gibt da keine Einschränkungen.
Nee.
Gut. Innovation heißt hier auch sowas wie Konzepte zum verantwortlichen Elternsein. Was ist denn damit gemeint?
Ne, das heißt zum Beispiel, nützt es nichts, wenn es um Kinderschutzgeschichten geht, 8a-Meldungen zu schreiben. Sondern Eltern müssen dann auch, also 8a heißt ja kindeswohlgefährdendes Verhalten von Familienmitgliedern, das nützt nichts, diese Meldung zu schreiben und zu sagen, da liegt eine Gefährdung vor. Sondern Eltern müssen vielleicht auch an die Hand genommen werden, zu sagen, wie können sie diese Gefährdung minimieren? Wie können sie die reduzieren? Wie können sie dafür sorgen, dass sich andere Leute nicht mehr so viel Sorgen machen um ihre Kinder? Und auch da ein ganz simples Beispiel, Wohnsituation kindesgeschützt zu gestalten. Sozusagen, dann brauche ich vielleicht mal Platten für die Steckdose vor. Oder da muss ich vielleicht mal die Kabel an der Wand irgendwie einen Knoten umzumachen, dass da Kinder nicht mehr drangreifen können. Wenn Eltern das nicht wissen oder nicht wissen, dass ein Kind nicht alleine auf der Straße sich aufhalten kann, weil das Gehirn noch nicht so weit ausgebaut ist, dass ein Kind einschätzen kann, dass ein Auto mit 50 km/h ganz schnell da ist, dann heißt das nicht, Eltern sind unfähig, sondern haben vielleicht noch nicht dieses Wissen.
Genau, es geht um Lernen.
Ja, und dann geht es darum, das zu erkennen und Eltern daran anzuleiten. Das ist verantwortliches Elternsein dann. Ich übernehme die Verantwortung und weiß über den Entwicklungsstand im besten Falle Bescheid und weiß auch, was Entwicklungsaufgaben von Kindern sind.
Und das ist auch das Innovative.
Das ist das Innovative.
Genau. Dann auch so strukturierte Ressourcenorientierung hatten wir vorhin schon mal. Ressourcenaktivierung. Was ist da jetzt die Innovation?
Also wenn man aus der Geschichte das betrachtet, gibt es den Begriff Ressourcenarbeit in der sozialen Arbeit seit Mitte der 90er Jahre.
Genau.
Aber wie Ressourcenumsetzung praktisch funktioniert, da gibt es so die ersten Untersuchungen von Anfang der 2000er Jahre. Und als wir angefangen haben mit aktivierendem Arbeiten, dann haben wir auch alles aufgeschrieben, was uns einfällt. Der kann dies, der kann das, der kann... Seitenlang haben wir es aufgeschrieben. Und das war was Neues und das war ganz ungewöhnlich. Das ist aber nicht zielführend.
Inwiefern?
Zielführend ist das, was ich für das benötige, was für die Umsetzung bedurft wird. Also nochmal, wenn ich Erdbeeren anpflanzen will, nützt es mir nichts, dass ich gut Fahrrad fahren kann.
Ja.
Sondern dann muss ich vielleicht auch feinmotorisch mich so trainieren, wie auch immer. Und danach dann aber auch zu gucken, zu sagen, also diese Fähigkeiten und Ressourcen, die sind dafür nötig oder die müssen wir ausbauen. Und auch Familienmitgliedern oder Menschen überhaupt zu vermitteln, dass sie Fähigkeiten haben und dass es nichts Schlimmes ist und nicht sich selber loben und Eigenlob stinkt, sondern anzuerkennen, ja, ich kann Dinge. Oder ich habe auch Grenzen und kann Dinge nicht.
Ja, und wie macht man das in der Praxis? Weil oft haben die Menschen ja, oder viele haben ja so aus meinem Bereich, wenig Zugang zu ihren Fähigkeiten, zu ihren Stärken. Und suhlen sich ja oft in ihrer Problematik, was weiß ich, und alles ist schwer und ich kann nichts. Wie komme ich denn da ran? Wie kann ich da andocken?
Indem ich Ressourcen erkenne und die permanent benenne. Permanent die Rückmeldung gebe, oh, das ist aber gut, ohne dass es nicht mehr authentisch ist. Aber Mensch, ich kann doch erkennen, oh, wie Sie Ihr Kind jetzt gerade angucken. Das ist doch so liebevoll. Da geht mir doch das Herz hoch. Und dann kriegen Eltern auf meine Rückmeldung, boah, wie jetzt? Ich habe mein Kind liebevoll angeguckt, kann ja gar nicht sein, das ist dieser Stinkstiefel. Und aber nicht auf diesen Stinkstiefel zu hören, sondern das zu rauszufiltern und zu sagen, Mensch, klasse. Und im Übrigen, wo Sie gerade sagen, Stinkstiefel, da ist mir auch noch aufgefallen, wie freundlich Sie dem vorhin gesagt haben, wie er das und das gemacht hat. ein Kind.
Genau, also diese verbalen Rückmeldungen.
Ja, da gibt es Fachterminus bei uns dafür, der heißt wird motivationales Feedback.
Mhm. Ja.
Also auch mit viel diesem Aspekt der Ermutigung. Und aber letztlich, wenn wir geschult sind, Ressourcen zu erkennen, dann ist es auch an uns, den Eltern das zu vermitteln, indem wir das permanent anwenden.
Genau, und wie reagieren die Eltern denn, wenn sie auf einmal positiv bemerkt, wahrgenommen werden?
Überrascht und sie glauben es nicht.
Genau. Und dann heißt es am Ball bleiben.
Dann heißt es am Ball bleiben. Und auch mitunter dagegen zu halten. Und zu sagen, nein. Und ihren defizitären Blick, der ist ausgeprägt, den haben sie sich auch wohl erarbeitet, aber ich kann ihnen auch was anderes anbieten. Und darüber, dieses andere Anbieten, beinhaltet ja auch, dass man Eltern verdeutlicht, dass es Unterschiede gibt. Man lernt über das Wahrnehmen von Unterschieden, weil dann kann ich mich entscheiden. Das fühlt sich so an und das fühlt sich besser an. Und dann wird es größer.
Mhm, genau. Ja, da sind wir ressourcenorientiert, also da sind wir im Prinzip ja auch schon bei dem Bereich Wertschätzung.
Mhm.
Ne, so wertschätzendes Verhalten ist ja auch so eine Floskel, aber wie wird das dann im FAM gemacht? Beziehungsweise was ist daran die Innovation? Rogers, der hat schon ewig über Wertschätzung gesprochen.
Ja, was heißt denn Wertschätzung?
Genau.
Wertschätzung, nehme ich denn jemanden auch als vollwertig an? Vorbehaltlos, obwohl ich mit seinem Lebenskonzept überhaupt nicht einverstanden bin.
Mhm.
Kann ich mir das zugestehen? Ich kann das auch rahmen durch Begriffe wie Respekt und Achtung. Mhm. Achtung vor anderen Lebensentwürfen.
Mhm.
Und nicht, meins ist das, was passend ist. Und das auch zu würdigen und Familien zurückzumelden. Zu sagen, sie haben hier ein Modell, das ist nicht meins. Aber wie sie das ausgeformt haben, da habe ich Hochachtung vor.
Mhm. Ja.
Ja, das anzuerkennen.
Ja.
Und nicht permanent in Frage zu stellen.
Ja.
Respekt und Achtung, wie gesagt, das sind so Themen, die da für mich mitzugehören. Fängt damit an, wenn wir beispielsweise einen Besuchskontakt haben, pünktlich zu sein. Pünktlich
Was
zu
ist
sein,
denn pünktlich?
Pünktlich zu sein heißt, wir sind um 18 Uhr vereinbart.
Mhm.
Wir sind um 18 Uhr da. Und wir sind nicht um 17.50 Uhr da.
Ja, genau.
Nicht früher, weil eine Familie sich dann vielleicht unter Druck fühlt oder beobachtet oder ich werde hier kontrolliert oder wie auch immer. Und ich bin noch gar nicht fertig. Ja? Und notfalls warte ich 10 Minuten vom Haus.
Ja.
Und ich komme auch nicht dann um 18.10 Uhr, weil das ist die Lebenszeit des anderen.
Mhm.
Und wenn ich mich verspäte, rufe ich selbstverständlich an und dass die sich darauf vorbereiten können, die Menschen, und nicht warten und denken, ich bin denen nicht das wert, dass der hier pünktlich kommt.
Ja.
Und Respekt heißt, anzuerkennen, dass Familien eine Privatsphäre haben. Dass ich darauf warte, hereingebeten zu werden.
Ja.
Ich klopfe oder klingel und warte, bis jemand sagt, herein. Und stiefel nicht an den Familien vorbei und denke, ich habe aber einen wichtigen Auftrag.
Genau.
Und das ist für Familien erstmal, boah,
ja,
auch überraschend.
Ja.
Ja, wenn die schon losmarschieren ins Wohnzimmer und kommt keiner hinterher, sondern der steht noch an der Haustür.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und dann sagen die, ja, wie, kommen sie denn noch rein? Nein, ne? Sie haben mich nicht hereingebeten. Oder nicht selber eine Tür auf und zuzumachen.
Mhm. Ja.
Genau. Und zu sagen, das sind ihre Türen hier.
Und auch nach dem Sitzplatz zu fragen.
Und nach dem Sitzplatz zu fragen. Oder beim Hereingehen schon zu gucken, was kann ich denn der Familie gleich schon mal sagen, was mir positiv aufgefallen ist. Oder was mich berührt hat. Und sei es ein Foto oder eine schicke Tischdecke oder diese Kleinigkeiten zu bemerken und zurückzumelden.
Mhm.
Und auch das ist Wertschätzung. Mensch, die haben eine Tischdecke hier.
Mhm.
Da muss man sich ja richtig wohlfühlen bei ihnen.
Mhm.
Und nicht, was ist das denn hier für ein Lappen auf dem Tisch?
Wertschätzung, Ermutigungskonzept. Wie passt da die Ermutigung rein?
Das ist ja eine ganz umfangreiche Themenstellung. Das ist ja ein Konzept letztlich, was sich aus der Individualpsychologie ableitet, wo davon ausgegangen wird, dass Menschen Teil einer Gemeinschaft sind oder sein wollen. Und dafür bestimmte Aufgaben auch denen zugetragen wird, die es auch zu erfüllen gibt. Und darüber letztlich auch wieder eine Rückmeldung darüber bekommen, auch Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Und diese strukturierte Werkschätzung heißt letztlich danach zu gucken, findet hier auch genügend und umfangreich Ermutigung eigentlich statt. Ermutigung, du bist Teil von uns, du bist Teil einer Gemeinschaft und nicht, du bist ausgegrenzt. Dich wollen wir nicht. Und das passiert durch ganz individuelle Geschichten. Das kann sein, dass freundliche Zunicken über den Kopf streichen oder verbale Würdigung, zu sagen, toll, genau, super. Aber das auch als Fachkraft permanent im Kopf zu haben und zu sagen, hier sind entmutigte Menschen, die brauchen Zuspruch.
Genau, was ist denn der Unterschied zwischen Ermutigung und positiver Verstärkung?
Na, bei Ermutigung, die ist vorbehaltlos, die ist nicht an Leistung geknüpft. Du bist so, wie du bist. Und so ist es gut. Mhm. Und nicht, du bist so, weil du gut kochen kannst. Mhm. Und ich gerne esse.
Ja, okay. Vor allem, das begleitet ja auch Prozess sozusagen, ne? Und ja, nicht hinterher Bewertung.
Genau.
Ja. Und das ist innovativ.
Es ist ja nicht so, dass wir sagen, dass wir machen nur das eine oder das andere, denn es gibt ja genauso positive Verstärker, das ist ja auch aktivierendes Arbeiten, auch verhaltenstherapeutisch ausgerichtet, einfach mit Verstärkerprogrammen zu arbeiten und das zu unterstützen. Es muss beides nebeneinander haben und man muss aber gucken, wo ist denn was eingesetzt. Und Ermutigung ist auch erstmal weg von irgendwelchen Zielstellungen.
So, das war's für heute von der Familienaktivierung. Ihr seid herzlich eingeladen zu einem interaktiven Dialog mit uns. Ihr könnt uns erreichen über unsere Homepage www.familienaktivierung.de. Weiterführende Informationen findet ihr auch im FAM-Werkbuch und in den beiden FAM-Praxisbüchern. Alle Bücher sind erschienen im Schneider Verlag Hohengären. Bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Euer Oliver Pieper.